Der 16. Januar. Gehobene Stimmung, verzeichnet das Tagebuch. Morgens sind sie ausgerückt, früher als sonst. Die Ungeduld hat sie aus ihren Schlafsäcken gerissen, eher das Geheimnis, das furchtbar Schöne, zu schauen. 14 Kilometer legen die fünf Unentwegten bis nachmittags zurück. Heiter marschieren sie durch die seelenlose, weiße Wüste dahin. Nun ist das Ziel nicht mehr zu verfehlen, die entscheidende Tat für die Menschheit fast getan. Plötzlich wird einer der Gefährten, Bauers, unruhig. Sein Auge brennt sich fest an einen kleinen, dunklen Punkt in dem ungeheuren Schneefeld. Er wagt seine Vermutung nicht auszusprechen. Aber allen zittert nun der gleiche furchtbare Gedanke im Herzen, dass Menschenhand hier ein Wegzeichen aufgerichtet haben könnte. Künstlich versuchen sie, sich zu beruhigen. Sie sagen sich, dies müsse ein Eisspalt sein oder vielleicht eine Spiegelung. Mit zuckenden Nerven marschieren sie näher. Noch immer versuchen sie, sich gegenseitig zu täuschen, so sehr sie alle schon die Wahrheit wissen, dass der Norweger, dass Amundsen ihnen zuvorgekommen ist. Bald zerbricht der letzte Zweifel an der starren Tatsache einer schwarzen Fahne, die an einem Schlittenständer hoch aufgerichtet ist. Über den Spuren eines fremden, verlassenen Lagerplatzes, Schlittenkufen und die Abdrücke vieler Hundepfoten. Amundsen hat hier gelagert. Das Ungeheure, das Unfassbare ist geschehen. Der Pol der Erde, seit Jahrtausenden unbeseelt, seit Jahrtausenden und vielleicht seit allem Anbeginn, ungeschaut vom irdischen Blick, ist in einem Molekül Zeit, ist innerhalb von 15 Tagen zweimal entdeckt worden. Und Sie sind die Zweiten. Um einen einzigen Monat von Millionen Monaten zu spät. Die Zweiten in einer Menschheit, für die der Erste alles ist und der Zweite nichts. Vergebens also. Alle Anstrengung, lächerlich die Entbehrungen, irrsinnig die Hoffnungen von Wochen, von Monaten, von Jahren. All die Mühsal, all die Entbehrung, all die Qual. Wofür? Schreibt Scott in sein Tagebuch. Für nichts als Träume, die jetzt zu Ende sind. Tränen treten ihnen in die Augen. Trotz ihrer Übermüdung können sie die Nacht nicht schlafen. Missmutig, hoffnungslos wie Verurteilte treten sie den letzten Marsch zum Pol an, den sie jubelnd zu erstürmen gedachten. Keiner versucht, den anderen zu trösten. Wortlos schleppen sie sich weiter. Am 18. Januar erreicht Kapitän Scott mit seinen vier Gefährten den Pol. Da die Tat, der Erste gewesen zu sein, ihm nicht mehr den Blick blendet, sieht er nur mit stumpfen Augen das Traurige der Landschaft. Nichts ist hier zu sehen. Nichts, was sich von der schauerlichen Eintönigkeit der letzten Tage unterschiede. Das ist die ganze Beschreibung, die Robert F. Scott vom Südpol gibt. Das einzig Seltsame, das sie dort entdecken, ist nicht von Natur gestaltet, sondern von feindlicher Menschenhand. Amundsens Zelt mit der norwegischen Flagge. Die frech und siegesfroh auf dem erstürmten Walle der Menschheit flattert. Ein Brief des Conquistadors wartet hier auf jenen unbekannten Zweiten, der nach ihm diese Stelle betreten würde und bittet, das Schreiben an König Haakon von Norwegen zu befördern. Scott nimmt es auf sich, diese härteste Pflicht treulich zu erfüllen, Zeuge zu sein vor der Welt für eine fremde Tat, die er als eigene glühend erstrebt. Traurig stecken sie die englische Flagge, den zu spät gekommenen Union Jack, neben Amundsens Siegeszeichen. Dann verlassen sie den treulosen Ort ihres Ehrgeizes. Kalt fährt der Wind ihnen nach. Mit prophetischem Argwohn schreibt Scott in sein Tagebuch: »Mir graut vor dem Rückweg.«